Wir setzen heute unsere Predigtreihe fort über den Aufstieg und Triumph des Königreichs Jesu Christi, bei der es darum geht, anhand verschiedener Situationen im Alten Testament und Bibelstellen aufzuzeigen, wie Gott sein Volk sammelt, an sein Ort und unter seine Herrschaft bringt. Wir sind in der Geschichte der Könige heute am Ende dieser Ära angekommen. Und wir haben in der Zeit dieser Periode in Israel und Juda 42 Könige gehabt. Und nur drei davon waren Könige über das gesamte Reich Israel. Schon nach dem dritten König hat sich das Reich geteilt. Dann gab es ein Südreich, das Judäische Reich oder Juda allgemein gesagt, obwohl auch der Stamm Benjamin dabei war und die Leviten. Und das Nordreich war das Reich der 10 anderen Stämme. Von den 42 Königen waren 19 im Nordreich und 20 im Südreich. Jetzt ratet mal, wie viele von diesen 42 Königen in Summe haben dem Herrn, dem Gott Israels, Jahweh von Herzen treu gedient? Die Gott gedient haben, waren 9 Könige. Und 33 Könige, von denen steht geschrieben, sie taten, was böse war. Auch die 9 Könige waren nicht perfekt, aber haben in ihrer Gesinnung sich auf Gott ausgerichtet oder ausrichten lassen. Diese 42 Herrschaften, sie erstreckten sich über einen Zeitrahmen von rund 420 Jahren, genau 424. Und allein in der Zeit, als die beiden Reiche geteilt waren, war im Nordreich etwa über 200 Jahre kein einziger König dabei, der Gott von Herzen gedient hat. Jede einzelne Regierungsperiode im Nordreich war geprägt von Rebellion gegen Gott. Nur in Juda gab es Könige, die Gott gedient haben. Und wenn man nur die Jahre in Judäa nimmt, waren es nur 275 Jahre im Gehorsam. Also könnt ihr euch ein Bild davon machen, wie das aus der Perspektive Gottes auf dieses Volk ausgesehen haben mag. So viele Jahre, so viele Könige, so viele Menschen in dieser Zeit. Und sie beachten Gottes Wort mehrheitlich nicht. Und das Leben der Könige in Israel hatte eine große Auswirkung. Gott hatte ja angekündigt, als er das Königsgesetz anberaumt hatte. Gott hat es bestätigt, als er David eingesetzt. Er hat es nochmal dem Salomo klargemacht, was passieren wird, wenn die Könige Gott nachfolgen und was passieren wird, wenn sie nicht Gott nachfolgen. Wir lesen es kurz einmal nach in 1. Könige 9, in Versen 6 bis 9. Da heißt es, 6 bis 9. Wenn ihr euch aber von mir abwendet, ihr und eure Söhne und meine Gebote und meine Satzungen, die ich euch vorgelegt habe, nicht befolgt, sondern hingeht und anderen Göttern dient und sie anbetet, so werde ich Israel ausrotten aus dem Land, das ich ihnen gegeben habe, und das Haus, das ich meinem Namen geheiligt habe, werde ich von meinem Angesicht verwerfen. Und Israel soll zum Sprichwort und zum Spott werden unter allen Völkern. Und über dieses Haus, so erhaben es sein wird, wird dann jeder, der an ihm vorübergeht, sich entsetzen und spotten und sagen, warum hat der Herr diesem Land und diesem Haus so etwas angetan? Dann wird man antworten, weil sie den Herrn, ihren Gott, der ihre Väter aus dem Land Ägypten geführt hat, verlassen haben und sich an andere Götter gehängt und sie angebetet und ihnen gedient haben. Darum hat der Herr all dies Unheil über sie gebracht. Das war die prophetische Vorschau oder Vorausschau auf diese 424 Jahre Königsherrschaft in Israel. Und Gott vergisst sein Wort nicht. Auch über 400 Jahre Irrungen und Wirrungen seines Volkes nicht. Gott hält sich treu daran. Er hält sich aber auch daran, was er dem Salomo gesagt hat in Vers 5, so will ich den Thron deines Königtums über Israel auf ewig befestigen, so wie ich es deinem Vater David versprochen habe, indem ich sagte, es soll dir nicht fehlen an einem Mann auf dem Thron Israels. Diese Geschichte ist äußerst spannend, die Gott mit seinem Volk hier geht, wie er sein Volk in die Pflicht nimmt, sie in die Verantwortung nimmt, was ihr Verhalten angeht, aber gleichzeitig seine Verheißungen treu fortsetzt. Es ist das Spannungsfeld, das durch die ganze Bibel hindurch in der Geschichte Gottes mit den Menschen stets aufrecht da ist. Gott verlässt seinen Bund nie. Immer hält er sich treu daran. Aber er zieht den Menschen auch zur Verantwortung. Und es gibt eine schöne Zusammenfassung des Buches 2. Könige 25, das heute unser Predigttext wird, in 2. Chronik. Und das möchte ich zuerst lesen, bevor wir uns dem Predigttext widmen. 2. Chronik 36, da heißt es ab Vers 12 über diese Zeit des letzten Königs so: Zedekia war 21 Jahre alt, als er König wurde, und er regierte 11 Jahre lang in Jerusalem. Und er tat, was böse war in den Augen des Herrn, seines Gottes. Und er demütigte sich nicht vor dem Propheten Jeremia, der aus dem Mund des Herrn zu ihm redete. Dazu fiel er ab von dem König Nebukadnezar, der einen Eid bei Gott von ihm genommen hatte, und wurde halsstarrig und verstockte sein Herz, so dass er nicht zu dem Herrn, dem Gott Israels, umkehren wollte. Auch alle Obersten der Priester samt dem Volk versündigten sich schwer nach allen Gräueln der Heiden und verunreinigten das Haus des Herrn, das er geheiligt hatte in Jerusalem. Und der Herr, der Gott ihrer Väter, sandte ihnen seine Boten, indem er sich früh aufmachte und sie immer wieder sandte. Denn er hatte Erbarmen mit seinem Volk und seiner Wohnung. Aber sie verspotteten die Boten Gottes und verachteten seine Worte und verlachten seine Propheten, bis der Zorn des Herrn über sein Volk so hoch stieg, dass keine Heilung mehr möglich war. Da ließ er den König der Chaldäer gegen sie heraufziehen, der tötete ihre Jungmannschaft mit dem Schwert im Haus ihres Heiligtums und verschonte weder junge Männer noch Jungfrauen, weder Alte noch Hochbetagte. Alle gab er in seine Hand und alle Geräte des Hauses Gottes, die Großen und die Kleinen und die Schätze des Hauses des Herrn und die Schätze des Königs und seiner Fürsten, alles ließ er nach Babel führen und sie verbrannten das Haus Gottes und rissen die Mauer von Jerusalem nieder und verbrannten alle ihre Paläste mit Feuer, sodass sie alle ihre kostbaren Geräte zugrunde gingen. Den Überrest derer aber, die dem Schwert entkommen waren, führte er nach Babel hinweg, und sie wurden ihm und seinen Söhnen als Knechte dienstbar, bis das Königreich der Perser zur Herrschaft kam. Wir sehen hier, in der Zeit, in der die Könige in Israel herrschten, war so viel Gottlosigkeit, war so viel Abtrünnigkeit, so viel Hartherzigkeit, Unbelehrbarkeit, Widerstand gegen Gottes Güte, gegen Gottes Gnade, gegen Gottes Rufen. Sie wollten einfach ihre eigenen Wege gehen. Sie wollten einfach in der Gottlosigkeit ihrer Bequemlichkeit frönen. Es war so viel bequemer zu leben, wie die Heiden lebten. Und sie haben nicht vor Augen gehabt, was passieren würde, wenn die Gottlosigkeit ihre Täuschung entpuppen würde. Bevor wir jetzt unseren Predigttext lesen, nehme ich vorweg eine Anwendung, die du gerne die Predigt über und auch nachher bewegen darfst. Wenn du die Annehmlichkeiten der Gottlosigkeit genießen möchtest, dann solltest du wissen, dass es nur ein Blendwerk ist, das bittere Folgen hat. Lasst uns den Predigttext aus 2. Könige 25 ab Vers 1 zuwenden. Ich lese zuerst einmal die Verse 1 bis 21 und später lesen wir dann die anderen Verse noch. Hier wird das, was im Buch der Chronik bezeichnet wurde, als Tag des glühenden Zorns, in Vers 17 von 2. Chronik 36, wird hier sehr viel ausführlicher beschrieben. 2. Könige 25 ab Vers 1. Und es geschah im 9. Jahr seiner Königsherrschaft, am 10. Tag des 10. Monats, da kam Nebukadnezar, der König von Babylon, sein ganzes Heer gegen Jerusalem und belagerte die Stadt. Und sie bauten Belagerungstürme rings um sie her. Und die Stadt wurde belagert bis ins 11. Jahr des Königs Zedekia. Am 9. Tag des 4. Monats aber wurde die Hungersnot in der Stadt so stark, dass das einfache Volk nichts zu essen hatte. Da brach der Feind in die Stadt ein und alle Kriegsleute flohen bei Nacht durch das Tor zwischen den beiden Mauern beim Garten des Königs. Und da die Chaldeer rings um die Stadt herlagerten, zog man den Weg zu Arava. Aber das Heer Chaldeer jagte dem König nach und holte ihn ein auf den Ebenen von Jericho, nachdem sein ganzes Heer sich von ihm zerstreut hatte. Sie aber fingen den König und führten ihn hinauf zum König von Babel nach Ribla und sprach das Urteil über ihn. Und sie metzelten die Söhne Zedekias vor dessen Augen nieder. Danach stachen sie Zedekia die Augen aus und banden ihn mit zwei ehernen Ketten und führten ihn nach Babel. Und am 7. Tag des 5. Monats, das ist das 19. Jahr Nebukadnezars, des Königs von Babel, kam Nebusaradan, der Oberste der Leibwache, der Diener des Königs von Babel, nach Jerusalem. Und er verbrannte das Haus des Herrn und das Haus des Königs und alle Häuser von Jerusalem, ja, alle großen Häuser, verbrannte er mit Feuer. Und das ganze Heer der Chaldeer, das bei dem Obersten der Leibwache war, riss die Mauern von Jerusalem ringsum nieder. Den Überrest des Volkes aber, der in der Stadt noch übrig geblieben war, und die Überläufer, die zum König von Babel übergegangen waren, und den Überrest der Menge, führte Nebusaradan, der Oberste der Leibwache, hinweg. Doch von den Geringsten im Land ließ der Oberste der Leibwache Weingärtner und Ackerleute zurück. Aber die ehernen Säulen am Haus des Herrn und die Gestelle und das eherne Wasserbecken, das im Haus des Herrn war, zerbrachen die Chaldeer und brachten das Erz nach Babel. Auch die Töpfe, Schaufeln, Messer, Schalen und alle ehernen Geräte, womit man den Dienst verrichtete, nahmen sie weg. Dazu nahm der Oberste der Leibwache die Räucherpfannen und Sprengschalen und alles, was aus Gold und alles, was aus Silber war. Die beiden Säulen, das eine Wasserbecken und die Gestelle, die Salomo für das Haus des Herrn gemacht hatte. Das Erz aller dieser Geräte konnte nicht gewogen werden. Die eine Säule war 18 Ellen hoch und es war auf ihr ein Kapitell aus Erz, 3 Ellen hoch. Und um das Kapitell ein Geflecht und Granatäpfel, alles aus Erz. Eben solche Granatäpfel hatte auch die andere Säule um das Geflecht. Und der Oberste der Leibwache nahm Seraja, den Oberpriester, und Zephania, den zweiten Priester, und die drei Hüter der Schwelle. Er nahm auch einen Kämmerer aus der Stadt, der über die Kriegsleute gesetzt war, und 5 Männer, die stets vor dem König waren, die in der Stadt gefunden wurden, und den Schreiber des Heerführers, der das einfache Volk für das Heer aushob, und 60 Männer aus dem einfachen Volk, die in der Stadt gefunden wurden. Diese nahm Nebusaradan, der Oberste der Leibwache, und brachte sie zum König von Babel nach Ribla. Und der König von Babel ließ sie hinrichten in Ribla im Land Hamat. So wurde Juda aus seinem Land gefangen hinweggeführt. Der Chef von Nebukadnezars Leibwache, Nebusaradan, er belagert oder stürmt die Stadt Jerusalem nach ihrer Belagerung, nachdem sie ausgehungert waren, nachdem sie teilweise auch in Hunger schon gestorben waren. Er zerstört alle schönen Gebäude im Haus, in der Stadt. Er zerstört den Tempel. Er zerstört den Palast des Königs. Alle großen Häuser der Stadt, auch die Stadtmauer, lässt er durch die babylonische Armee zerstören. Und wie aus späteren Schriften zu entnehmen ist, waren wohl noch irgendwelche Reste übrig. Aber er hat sie so weit zerstört, dass vermutlich Tore, Türme und Mauerlücken kaputt gemacht wurden, vergrößert wurden, Dinge eingerissen wurden, damit künftige Aufstände verhindert werden und keine weitere Belagerung notwendig ist, sondern sie einfach einmarschieren konnten. Wir sehen hier, dass alles, was den Stolz der Stadt ausmachte, einfach vernichtet wird. Das, was besungen wurde, das, was hochgelobt wurde, was die Israeliten zu ihrer eigenen Identität mit dazu bekommen hatten, im Laufe der 400 Jahre die Würde des Volkes ausmachte, das wurde hier alles entweiht. Die Stärke, die Erhabenheit der Stadt wurde einfach entmachtet. Es wurde das vernichtet, wofür einst ausländische Könige anreisten, um die Sehenswürdigkeiten und Schätze des Volkes Israels zu besichtigen. Das einstige Machtzentrum, das bewundert wurde von anderen Völkern, liegt hier am Tag des glühenden Zorns Gottes in Trümmern. Obendrein sehen wir, das Volk wird deportiert. Und es ist übrigens hier an dieser Stelle schon die zweite Deportation des Volkes Israels, beziehungsweise des Volkes hier in Juda. Die 10 Stämme Israel wurden ja vorher schon gänzlich verschleppt, aber nach Assyrien, und sind auch nie wieder zurückgekehrt. Und jetzt ist das Südreich dran, und zwar schon zum zweiten Mal werden Menschen weggeführt. In Jeremia 52, in dem prophetischen Buch, lesen wir, bei der ersten Deportation wurden über 3000 Menschen entführt. Und diesmal haben sie nicht ganz so viele ergriffen, das waren nur 832. Aber immerhin, wie viele sind umgekommen? Wie viele wurden nicht verschleppt, sondern vorher getötet? Wir lesen auch, dass desertierte Soldaten ins Exil geführt wurden. Ausschließlich ein paar arme oder ärmere Bauern durften im Land wohnen bleiben und dort weiterhin Weinberge und Felder bearbeiten. Aus dem Buch Jeremia entnehmen wir auch, dass so manch einer von den Höheren sich versteckt hatte und der Ermordung und der Entführung entkommen konnte. Der Nebuzaradan, der Chef der Leibwache, lässt dann einen von den Judäern einsetzen als Statthalter über den Rest, der dort noch lebte, um das Land eben in babylonischer Herrschaft zu verwalten und nicht mehr ein eigenständiges Land zu sein. Gott nimmt dem Volk hier ihre Zusammengehörigkeit, ihre Identität, ihre Selbstverwaltung, ihre eigene Herrschaft. Er setzt sie unter fremde Herrschaft und zeigt ihnen, dass sie sich seiner Herrschaft entzogen haben. Wir haben gelesen, dass das alles passiert ist, weil sie Gott nicht anerkannt haben, weil sie Gott verachtet haben, weil sie all seinen Reden einfach missachtet haben. Gott macht dieses Volk führerlos und schwach. Ein Spott für alle Nachbarn. In der damaligen Zeit war eine Stadt mit niedergerissenen Mauern ein Schandfleck. Ein Zeichen der Häme, der Niederlage, des Verlustes. Diese Stadt konnte sich nicht mehr selbst verteidigen. Sie hatte keine Krieger mehr. Sie hatte keine Könige mehr, sie hatte keine Führer mehr und keine Fürsten mehr, keine eigene Verwaltung mehr. Sie waren völlig angewiesen auf den Gutwill ihrer Herrschermächte, auf ihre Besatzungsmächte. Gott lässt sie einfach demütigen. So wie er es vorausgesagt hat. Ihre eigene Schande müssen sie an ihrem eigenen Leib erfahren. Die Kehrseite der Medaille der Gottlosigkeit, die sie vorher so glamourös genossen haben, wird jetzt offenbar. Es zeigt sich jetzt die ganze Grausamkeit der Gottlosigkeit. Wenn Menschen handeln, ohne Gott zu achten, schlachten sie ihren Nächsten einfach ab. Richten sie den Nächsten einfach hin, nehmen ihm einfach alles weg, haben keine Gnade mit alt und jung, mit krank oder schwach. Die Grausamkeit der Gottlosigkeit ist einfach grenzenlos. Und das Volk darf jetzt und muss jetzt diese Kehrseite erfahren. Wir sehen aber auch, dass hier in diesem Text beschrieben wird, wie der Tempel Salomos, komplett geplündert wird. Es werden alle Dinge auseinandergenommen. Die großen Sachen, die man nicht auf Wagen verladen konnte, die man nicht einfach transportieren konnte als Ganzes, wurden in Stücke zerbrochen, sodass man das ganze Erz, also die Einzelteile, alle zusammengeladen hat und dann nach Babel gebracht hat. Und auch das war schon jetzt hier der 8. Tempelraub, seitdem der Tempel Salomos stand, jetzt schon 350 Jahre. Aber diesmal war es der letzte Raub. Es war der Raub, nachdem der Tempel niedergerissen wurde und niedergebrannt wurde. Hier wurde der erste Tempel des Volkes, der Tempel Salomos, vollständig geplündert und niedergebrannt, endgültig zerstört. Und auch das ist etwas, was bei dem Volk eine sehr große Symbolkraft hatte. Wir haben in der Eröffnung die Lesung von Georg gehört über Klagelieder 1. Jeremia, der Prophet, der genau in dieser Zeit dort lebte, in diesem Volk, der hat bitter geweint, als er gesehen hat, wie Gottes Herrlichkeit einfach zerstört und vernichtet und aufgegeben wird. Keine Chance mehr, es zu verteidigen, keine Chance mehr, es zu behalten. Gott gibt sie einfach dahin. Er gibt den Tempel dahin. Gott wendet sich jetzt auch vom politischen Südreich Israel ab, nachdem er sich auch schon vom Nordreich abgewendet hat. Die Mehrheit des Volkes und der Könige hat Gott nicht gedient. Sie haben ihn nicht beachtet. Sie wollten ihm nicht gehorsam sein. Und jetzt dürfen sie die Konsequenzen, jetzt müssen sie die Konsequenzen tragen. Sie haben keine Stätte mehr, zu der sie hingehen können und anbeten. Auch die jüdischen Leiter, sie werden hingerichtet. Sie werden abtransportiert nach Ribla in Babel, werden dort einfach abgeschlachtet. Die militärischen Führer, die Regierungsbeamte. Der König von Babel gibt ein deutliches Signal. Nochmal werdet ihr euch von mir nicht so einfach abwenden. Der König Zedekia hatte ja unter Eid einen Deal mit dem König von Babel gemacht. Er hat ihn einfach abgebrochen oder gebrochen. Und jetzt haben sie die Strafe von ihrem politischen Herrscher bekommen. Aber auf der anderen Seite hat Gott sie damit gestraft. Er hat ihnen gezeigt, dass er jetzt nicht mehr in der Begegnungsstätte im Tempel gegenwärtig ist. Er hat ihnen gezeigt, in dieser sündigen Umgebung, in der ihr seid, in der ihr mich alle verwerft, will ich nicht mehr leben. Ich werde euch zerstreuen von dem Ort, an dem ich euch gesammelt habe. Ich werde euch zerschlagen und unter die Herrschaft von anderen geben, dass ihr merkt, dass ihr euch von mir als Gott abgewendet habt, dass ihr euch nicht als Volk des einen großen Gottes bekannt habt. Also werdet ihr zerworfen, verworfen werden in alle Völker, in alle Himmelsrichtungen, die um euch herum sind. Die Identität als Volk wurde zerschlagen. Der Ort des Volkes Gottes wurde zerschlagen. Und die Gegenwart Gottes, die Herrschaft Gottes war nicht mehr dort. Es war eine dunkle, dunkle Stunde in der Geschichte Gottes mit Israel. Es war die Zeit, das Ende einer grausamen Zeit, in der offenbar wurde, wie das Volk Israel auf Gottes Güte und Gnade reagiert hat. Gott nimmt ihnen den Ort der Gemeinschaft. Gott nimmt ihnen die Leute, mit denen sie die Gottesdienste durchgeführt haben. Gott nimmt ihnen die Gegenstände, mit denen sie die Opferrituale durchgeführt haben. Und wer möchte, kann zu Hause gerne die Klagelieder zu Ende lesen. Dort wird der Schmerz des gottesfürchtigen Jeremias in dieser Zeit ganz, ganz deutlich. Die Sünde Israels, die Abgedroschenheit, die Verkehrtheit des Volkes, das sich einfach nicht sagen lassen will. Vierhundertvierundzwanzig Jahre hat Gott Geduld. Aber wir lernen, am Ende wird die Gottlosigkeit immer im Verderben enden. Jeder scheinbare Erfolg, auch in deinem Leben, jeder scheinbare Erfolg ohne Gott, ist letztlich nur ein Scheinerfolg. Wenn du meinst, du kannst ohne Gott leben, vielleicht sogar besser als mit ihm. Vielleicht denkst du, es ist besser, ohne Gott zu leben, als sich ihm zu unterordnen. Dann darfst du aus dieser und musst du aus dieser Geschichte lernen. Am Ende wirst du auf jeden Fall die ganze Pille schlucken müssen. Der Preis eines selbstgerechten Lebens mit ein bisschen Gott und viel von dem, wo du Gott raushältst, der Preis ist enorm hoch. Du wirst am Ende, spätestens bei der Abrechnung deines Lebens, die ganze Grausamkeit der Gottlosigkeit, der ganzen Grausamkeit der Gottlosigkeit ausgesetzt sein. Und deshalb höre auf Gottes Rufen. Es ist die einzige Chance, dem Verderben zu entkommen. Die einzige Chance ist, wenn du dich ganz auf Gott einlässt, dich ganz und gar von Jesus Christus retten lässt und dein Leben ganz in den Dienst seiner Ehre hingibst. Lasst uns hier den Text weiterlesen aus 2. Könige, Kapitel 25. Lasst uns die Verse 22 bis 26 lesen. Über das Volk aber, das im Land Juda blieb, das Nebukadnezar, der König von Babel, übrig gelassen hatte, setzte er Gedalia, den Sohn Ahikams, des Sohnes Schaphans. Als nun alle Obersten des Heeres und ihre Leute hörten, dass der König von Babel den Gedalia eingesetzt hatte, kamen sie zu Gedalia nach Mizpa, nämlich Ismael, der Sohn Netanjas, und Johanan, der Sohn Kariachs, und Seraja, der Sohn Tanchumetz des Netophatitas, und Jasania, der Sohn Machatitas, samt ihren Männern. Und Gedalia schwor ihnen und ihren Männern und sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht vor den Knechten der Chaldäer. Bleibt im Land und seid dem König von Babel untertan, so wird es euch gut gehen. Das sind übrigens auch die Worte gewesen, die Jeremia zu dieser Zeit aussprach. Es geschah aber im 7. Monat, da kam Ismael, der Sohn Netanjas, des Sohnes Elishamas, von königlichem Geschlecht, und 10 Männer mit ihm, und sie schlugen Gedalia tot. Dazu die Juden und die Chaldäer, die in Mizpa bei ihm waren. Da machte sich das ganze Volk, klein und groß, mit den Heerführern auf, und sie zogen nach Ägypten, denn sie fürchteten sich vor den Chaldäern. Es ist doch wirklich nicht zu fassen. Nach Gottes so eindringlichem Reden, so klarem Handeln, verstehen sie es einfach nicht. Sie kriegen einfach in ihrem Kopf das nicht zusammen, was es bedeutet. Und machen einfach weiter. Man kann sich vorstellen, die übrig geblieben waren, müssen ungefähr in der Anzahl so viele Menschen gewesen sein, wie heute Gummersbach groß ist. Also so circa 50.000 vielleicht. Und diese Menschen waren immer noch nicht bereit, diese paar Leute, die übrig geblieben waren aus dem ganzen Volk Israel, waren immer noch nicht bereit, sich zu beugen. Sie waren immer noch nicht bereit, Gottes Gnade anzuerkennen, die ja doch noch sichtbar war, weil sie übrig geblieben waren, weil sie nicht abgeschlachtet wurden, weil sie nicht ins Exil geführt wurden, sondern weil sie einen Statthalter bekommen hatten, mit dem sie ein Leben führen konnten. Sie haben diese Gnade Gottes nicht verstanden. Sie haben sie nicht geschätzt, sie haben sie nicht geehrt. Jeremia hatte seine bittere Not mit diesem Volk in dieser Zeit und er ermahnte das Volk immer wieder: Lehnt euch nicht auf gegen den Herrscher von Babel. Demütigt euch. Akzeptiert Gottes Handeln. Baut euch Häuser, pflanzt Bäume, besorgt eure Äcker, lebt in dem Segen, den Gott euch jetzt gegeben hat. Sie haben nicht auf Jeremia gehört. Sie haben den Statthalter Gedalia getötet und sind nach Ägypten geflohen und haben Jeremia gleich mitgenommen. Und es gibt einige historische Schriften außerhalb der Bibel, die berichten, dass es wohl einige Juden gegeben hat, die auf einer großen Insel im südlichen Nil sich angesiedelt haben, dort einen Tempel gebaut haben und versucht haben, dort wieder so ein bisschen Juda oder Jerusalem aufzurichten. Aber wir lesen in dem Buch Jeremia, dass der Nebuzaradan, genauso wie Jeremia es von Gott mitgeteilt bekommen hat in seiner Prophezeiung und das Volk gewarnt hat, hat der Nebuzaradan Ägypten auch eingenommen und hat dann die dorthin geflohenen Juden auch alle fertig gemacht. Viele niedergemetzelt und die nicht gestorben sind, hat er auch nach Babel verschleppt. Sie kamen nicht davon. Sie hörten nicht auf ihn. In welcher Lebenssituation bist du heute? Wo steckst du gerade drin? Was ist deine babylonische Bedrohung in deinem Leben? Scheint dein Weg oder deine Situation aussichtslos zu sein? Wenn ja, hast du versucht, Gottes Reden zu verstehen, Gottes Reden in seinem Handeln zu erkennen? Oder steckst du auch in der Schwierigkeit, in der Versuchung, wie die übrig gebliebenen nach Ägypten zu schielen oder nach einer ägyptischen Lösung mit einer eigenen Selbsterlösung, ohne dich vor Gott zu beugen? Diese Problematik betrifft nicht nur Menschen, die komplett ohne Gott leben. Diese Problematik betrifft jeden, der auch ein Kind Gottes ist. Wie schnell ist man dabei, nur in den Grenzen zu denken, die man sieht? Das, was man auf der Karte vor Augen hat, das sind die Optionen, zwischen denen man wählen muss. Und man vergisst, dass Gottes Karte an Möglichkeiten unendlich groß ist und ich nur einen winzigen Ausschnitt sehe. Und dann sucht man vielleicht so eine ägyptische Lösung. Ich möchte dir heute Mut machen. Tu es nicht diesen übrig gebliebenen Judäern gleich, sondern nimm Gottes Wort zur Hand, lese es, bete, bitte Gott, sich in seinem Wort dir zu offenbaren und vertraue darauf, dass Gottes Geschichte nicht zu Ende ist. Noch ist er nicht wiedergekommen, also geht seine Geschichte noch weiter, also ist noch nicht Ende, also hat er noch was vor, hat er noch etwas im Plan, und sei gespannt darauf, diesen Plan zu erfahren oder zu leben. Du kannst ganz sicher sein, unser Herr, der die ganze Erde gegründet und geschaffen hat, der den Menschen geschaffen hat, der sich ein Volk auf dieser Erde auserwählt hat, der dieses Volk in die Herrschaft geführt hat, an seinen Ort geführt hat, und wir sind Zeuge dessen, was wir in den letzten 20 Predigten über diese Reihe miterlebt haben, wie Gott groß und gütig und gnädig und souverän ist. Dieser Gott, er verirrt sich niemals. Er gerät nie in eine Sackgasse mit seinem Plan. Niemals. Er hat alles im Griff. Du nicht. Und deshalb, lass dir zugerufen sein, habe Hoffnung statt Panik. Du bist gerade in einer Schulungsmaßnahme, damit du Gott folgen lernst. Entweder musst du lernen, von deinem verkehrten Weg umzukehren, oder du sollst lernen, unbequem, aber geduldig auf Gottes Eingreifen zu warten. Aber mach es nicht wie die Juden, die durch ihre Selbstgerechtigkeit ihr Urteil noch schlimmer machten. Und damit kommen wir zu den letzten Versen dieses Kapitels. Und auch an das Ende dieser Ära der Könige Israels, lass uns die Verse 27 bis 30 lesen. Und es geschah im 37. Jahr, nachdem Jojachin, der König von Juda, gefangen hinweggeführt worden war, am 27. Tag des 12. Monats, da erhob Evil-Merodach, der König von Babel, im ersten Jahr seiner Regierung das Haupt Jehojachins, des Königs von Juda, und entließ ihn aus dem Kerker. Der redete freundlich mit ihm und setzte seinen Thron über die Throne der Könige, die bei ihm in Babel waren, und er erlaubte ihm, seine Gefängniskleider abzulegen, und er durfte stets vor ihm essen, sein ganzes Leben lang. Und sein Unterhalt, der beständige Unterhalt, wurde ihm vom König gegeben, für jeden Tag sein bestimmtes Teil, für alle Tage seines Lebens. Ich habe diesen Teil der Predigt überschrieben damit: Gott hat größere Pläne. Nach 25 Jahren, nachdem Vers 26 war, nach 25 Jahren kommt der Sohn Nebukadnezars, Evil-Merodach, in Babylon an die Macht. Zwar nur ganz kurz, und dann wird er von seinem Schwager und seinem Bruder ermordet, aber in dieser kurzen Zeit, diesen anderthalb Jahren, in denen er König wurde, holt er Jehojachin, das war der zweitletzte König von Israel, der bei der ersten Deportation nach Babel kam und inhaftiert wurde, den holt er aus dem Gefängnis heraus, so ähnlich wie bei Josef. Erinnert uns ein bisschen daran, ne? 1. Mose 41, Josef wird aus dem Kerker geholt und darf ein König sein. So ähnlich ist es auch jetzt hier mit Jehojachin, der herausgeholt wird. Er wird freundlich behandelt, er bekommt neue Kleidung, darf seine vermutlich gestreiften Gefängniskleider ablegen und bekommt einen Platz am königlichen Esstisch, er bekommt ein Taschengeld, ein tägliches Taschengeld. Übrigens, dieses Taschengeld ist aufgeführt in den alten babylonischen Schriften, in den Haushaltsbüchern des Königs, findet man wahrscheinlich heute noch, dass dieser Jojachin sein Taschengeld bekommen sollte. Also das ist da historisch noch nachzulesen oder nachzuforschen. Seht doch mal, was für eine interessante Wendung am Ende des Buches der Könige. Genau an dieser Stelle endet auch 2. Chronik. Und das ist eine Zeit, die vorher gefüllt war mit viel Leben in Israel, mit buntem Leben, mit viel Herrschaft und Glanz und Glamour. Das aber endet in einer fürchterlichen Zerstörung und dann sowas. Nicht Zedekia, der augenlose König, der im Kerker sitzt, wird herausgeholt, sondern Jehojachin oder Jachin, wie auch immer man das aussprechen will. Interessant, warum Jehojachins Eltern ihm den Namen gegeben haben. Aber der Name hat eine Bedeutung. Jeho klingt selbst für uns deutsche Ohren schon sehr stark nach Jehova, im Hebräischen angelehnt an Yahweh. Und Jachin heißt im Hebräischen aufrichten oder befestigen. Und jetzt wird's spannend. Gott befestigt, Gott richtet auf. Und exakt diesen König schnappt sich dieser Evil Merodach aus dem Kerker und holt ihn raus. Hätte sich auch den Zedekia nehmen können oder sonst irgendeinen. Gab vielleicht auch noch irgendeinen Josef, der da saß und eingesperrt war. Was auch immer, er nimmt sich genau diesen König, holt ihn raus und setzt ihn an den Königstisch. Und erfüllt somit die Prophetie, die Gott auf wundersame Weise seinen Eltern schon gegeben hatte, indem sie ihm den Namen gaben. Gott richtet auf, Gott befestigt. Und es ist wirklich eine sehr bemerkenswerte Situation, auch wenn sie nur eine ganz kurze Sache, eine kleine Sache ist hier, hat sie eine riesige Bedeutung, denn es ist eine Kehrtwende am Ende dieser Ära, weil sie eine neue Ära einleitet. Gott hat das Volk sehr, sehr hart bestraft für ihre Sünde, für ihre Abkehr, hat sie die volle Verantwortung tragen lassen für das, was sie getan haben, wie sie sich versündigt haben in den schlimmsten moralischen Sünden und alles, was man sich vorstellen kann, hatten wir gelesen in 2. Chronik. Aber jetzt kommt Gott mit seinem Plan weiter, indem er sein Versprechen einlöst, dass er die Königslinie Davids auf ewig befestigen wird. Und gerade da nimmt er sich den Jehojachin, dieser König, holt ihn raus und lässt ihn leben. Gibt ihm ein bisschen Königswürde zurück. Gibt ihm ein Taschengeld und ein tägliches Essen an der großen Tafel des Königs. Nicht in Amt, aber in Würden. Er lässt ihn würdig bis zum Ende seines Lebens leben. Gott sorgt dafür, dass die Davidslinie fortbestehen kann. Gott macht aber auch klar, dass der König, der ewige König, weder David ist oder der erste König Saul, noch der beste König Josia, über den wir es letztens mal hatten, auch nicht der letzte König Zedekia oder der vorletzte Jehojachin. Gott macht klar, die Geschichte ist hier nicht zu Ende. Sie wird weitergehen. Und die Menschen damals wussten nicht wie. Aber es kam ein kleiner Hoffnungsschimmer auf. Gott macht weiter. Wir, die wir das in der Retrospektive sehen, also in der Rückschau, wir können fröhlich lächeln, weil wir sehen, wow, Gott macht das ganz herrlich. Aber die Menschen damals, sie steckten in einer fürchterlichen Leidenszeit. Und bitte lest Klagelieder zu Hause, dann versteht ihr, in welcher Leidenszeit sie waren. Und Gott führt weiter. Gott lässt seine Versprechen nicht versanden. Er zeigt hier in seiner Geschichte, dass er mit seinen Vorbereitungen auf einen endgültigen Erlöser seines Volkes noch nicht fertig ist. Aber Gott zeigt hier in dieser Geschichte auch ganz deutlich, dass er diese Geschichte nicht auf Kosten seiner Heiligkeit fortschreiben wird. Dass er nicht bereit ist, mit Menschen diesen Weg zu gehen, die ihn missachten. Also demütigt er seine Auserwählten und erst dort, wo sie zur Demut kommen, wo sie ihn wieder anerkennen als Herrn, geht er den Weg weiter. Und es ist Gottes Wirken hier. 25 Jahre nach diesem Ereignis, als Jerusalem zerstört wurde, da saß der vorletzte König, der in der ersten Deportation verschleppt war, schon ungefähr 40 Jahre im Gefängnis. Er saß ja vorher schon lange. Welche Aussicht hätten wir nach 40 Jahren Gefängnis? Ich glaube, unsere Hoffnung wäre schon sehr klein geworden, menschlich gesehen. Aber für Gott ist das kein Problem. Er nimmt sich Zeit, mit seinem Volk den Weg zu gehen. Gott beendet hier die erste Ära mit den Königen und geht in die nächste. Und wenn wir in Matthäus 1, Vers 17 reinschauen, dann sehen wir, die Ära mit den Königen war die zweite Ära in dem Heilshandeln Gottes. Dort werden nämlich 14 Generationen von Abraham bis wohin gezählt? Wer weiß es? Bis David. Und dann von David bis? Wieder 14? Nee. Von David bis Christus sind 2 mal 14 Generationen. Vielleicht ist euch das noch nicht aufgefallen. Bis Babylon. Und bis Babylon, das ist Jehoiachin. Genau bis dahin. Jehoiachin ist hier das Ende der zweiten Ära und somit der Anfang der letzten Ära, bis Christus kommen würde. Und das Ende in Jerusalem an dieser Stelle ist auch das Ende des ersten Tempels. Und Gott zeigt erstmalig, wie diese äußerlichen Dinge des Gottesdienstes der Vergänglichkeit unterworfen sind. Dass das nicht die endgültige Lösung sein kann, die er vorgesehen hat für sein Volk. So herrlich dieser Tempel auch war. Und wir haben gelesen, so erhaben es auch sein möge. Es wird alles zerstört werden und sie werden spotten darüber. Gott hat schon an dieser Stelle gezeigt, dass in dieser Ära ein wunderschöner Tempel da war, mit wunderbaren Gottesdiensten, mit schön anzuschauenden Tempelgeräten und die Rituale wahrscheinlich sehr intensiv waren. Aber all das, dieses Äußerliche, ist vergänglich. Es musste hier beendet werden. Es kam dann zwar später nochmal ein Tempel, nochmal Gottesdienste, aber an der Stelle wird das erste Mal klar, das kann nicht das Irdische sein, das Gott hier für die Ewigkeit bestimmt hat. Wir lesen in Johannes 2, Vers 19 bis 21, dass Gott sich einen lebendigen Tempel bauen wird. Einen Tempel, den er, nach Matthäus 28, Vers 20, nie verlassen wird. Wer ist dieser Tempel? Dieser lebendige Tempel? Christus und seine Gemeinde. Und da hat er versprochen, Matthäus 28, Vers 20, er wird niemals das verlassen. Wird immer da sein. Anders als bei diesem irdischen Tempel in Jerusalem, den Gott verlassen hat, der zerstört wurde, die Gottesdienste beendet wurden, die Menschen zerstreut und vernichtet wurden aufgrund der Sünde. Was darfst du aus dieser Geschichte denn lernen? Oder auch aus dieser Wendung dieser Geschichte? Du darfst lernen, dass Gott an seiner Bundestreue festhält. Wenn Gott geschworen hat, wird er sich und seinem Wort nie untreu. Er hat es, wie auch in dieser Geschichte, immer bewiesen, dass er den Gottlosen vertilgt, aber seinen Kindern immer die Treue hält. Gehörst du zu den Kindern Gottes? Wenn ja, dann vertraue dem Handeln Gottes. Er bleibt seinem Wort treu. Und in Christus gelten dir alle Zusagen, die Gott den Glaubensnachkommen Abrahams gegeben hat. Aber wenn du kein Kind Gottes bist, dann wende dich an Christus. Er hat sein Leben schon als Sühneopfer gegeben, damit du seine Gerechtigkeit bekommen kannst und erlöst werden kannst. Ich möchte diese Predigt gerne beschließen mit den Worten aus Jeremia 29, Und zwar ab Vers 10 und dann Vers 11. Fürwahr, so spricht der Herr, wenn die 70 Jahre für Babel gänzlich erfüllt sind, werde ich mich eurer annehmen und mein gutes Wort, euch an diesen Ort zurückzubringen, an euch erfüllen. Denn ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Unheils, um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Ich möchte kein neues Kapitel aufschlagen in dieser Predigt, aber deutlich machen, das Exil ist nicht das Ende der Geschichte Gottes, sondern es ist Teil von Gottes Plan zur Reinigung und Umkehr Israels.